So, willkommen zu 21. Heute mit zwei Gästen, dem Julian von Relay und dem Gabriel von Puzzle ITC. Und wir werden heute mal über das neue App von den beiden sprechen. Das Relay App, ihr habt es bestimmt schon mal gehört, für AutoDCA. Und heute bin ich nicht allein. Der Fab, der hilft mir heute ein bisschen.
Hi zusammen.
Und der hat jetzt gleich die Blockzeit für uns.
Genau, und zwar ist es die 640452.
Kein Podcast ohne Blockzeit. ich würde mal sagen, Julian, fängst du mal an, stellst dich ein bisschen vor.
Ja klar, hallo zusammen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin der Julian, 27 Jahre jung, aus der Schweiz natürlich, wohne in einer kleinen bilingen Stadt, die heißt Biel. Ca. 50.000 Einwohner und im Bilang zweisprachig Deutsch, also Schweizerdeutsch und Französisch, ist noch cool. Arbeite aber in Zürich, dieses Startup, in dem wir dran sind, Relay, das ist ansässig in Zürich. Wir haben ein kleines Büro in der Langstraße. Ich bin studierter Betriebswirt, also habe ein MBA gemacht an der University of Bern. Bin dann noch, habe ein Exchange-Semester gemacht in San Francisco und habe noch ein halbes Jahr in Australien verbracht bei einem Startup-Entrepreneur, den ich bei so etwas beim Growth-Stage seines Startups unterstützen durfte. Das war mega cool, so ein Praktikum während des Studiums eigentlich oder zwischen Bachelor- und Masterstudium. Und beruflich, ja, habe ich mal ganz tief angefangen in einer Bank, an der Raiffeisenbank, die drittgrößte Bank in der Schweiz, etwas länger als ein Jahr gearbeitet, während dem Studium auch. Und dann aber vor allem Management Consulting, jetzt so die letzten 4,5 Jahre in zwei Management Consulting Firmen in Zürich hier gearbeitet, bevor ich mich dann eben selbstständig gemacht habe mit einem mit Bravis, das ist auch eine Beratungsfirma, wo wir vor allem versucht haben, Finanzdienstleister, also Banken, Vermögensberater und so weiter, zu überzeugen, wie cool Bitcoin und so weiter das alles ist. Und aber ja, wie viel Ausbildung haben wir gemacht und so, aber irgendwie dann gemerkt, dass die gar nicht hören wollen oder ja, die einfach keine Ahnung haben und sich da auch gar nicht involvieren wollen. Also das Commitment ist da sehr, sehr tief in diesem Thema bei den Banken und ja, haben wir uns dann entschlossen, eben ganz radikal zu gehen und ein eigenes Startup aufzumachen, eine eigene App, wo wir eben da wirklich das Finanzsystem etwas auch angreifen damit. Genau, und da sind wir jetzt, da haben wir vor knapp 2 Jahren begonnen mit dieser App-Idee, wo wir uns einfach machen, in Bitcoin zu investieren. Wir haben gedacht, es ist immer noch viel zu mühsam, heute in Bitcoin zu investieren und ja, es sollte einfach das einfachste Bitcoin-Investing-App der Welt werden. Und jetzt fast forward, etwa 1,5 Jahre sind wir da und haben vor knapp 3 Wochen jetzt den Launch feiern können. Und bisher sind wir sehr zufrieden. Ja,
ja, da sprechen wir ja gleich drüber. Aber jetzt stellt sich, glaube ich, noch der Gabriel vor. Gabriel, wir kennen uns ja vom Lightning Hack Day oder von der Lightning Conference in Berlin. Aber es freut mich auch, dass wir uns jetzt mal nüchtern treffen, weil es war ja nicht der Fall bei euch in Berlin.
Ja, genau, in Berlin, ja, da haben wir für die Stimmung gesorgt, wir zwei zusammen, ne? Also ihr habt ja da so einen geilen Ding gehabt, so einen Cocktailautomat, den man mit über Lightning bezahlen konnte und wir sorgen für das Bier mit dem Lightning Beer Tap. Ja, das war ganz cool. Ja, ich bin wieder nüchtern. und ja, wie Fab das schon gesagt hat, ich arbeite bei Puzzle. Ich bin eigentlich schon länger interessiert an Bitcoin und ich bin eigentlich über Bitcoin dann auch bei Puzzle reingerutscht. Und zwar eigentlich über Olli Gucker, der jetzt bei Lightning Labs ist. Der wollte bei Puzzle etwas mit Lightning aufziehen und uns da ein bisschen positionieren in der Lightning-Ecke. Und so bin ich dann auch dazu gekommen, aber Puzzle selber ist eigentlich ein IT-Dienstleister, ist kein Bitcoin-Startup, sondern einfach ein IT-Dienstleister, der vor allem auf Open-Source-Lösungen aufbauen will. Und da machen wir Entwicklung, also Softwareentwicklung, aber auch Betrieb und sind auch im Bereich von Containerlösungen eigentlich ziemlich stark. Also die ganze IT-Bandbreite eigentlich. Und wir, die Lightning-Fans, sind nur ein kleines Team davon. Und wir haben ja eben den Beertap gebaut und einen Shop in Bern, wo wir unsere eigentlich Hauptzentrale haben, haben wir einen Shop, der Lightning akzeptiert, die unterstützt. Und wir haben auch schon viel Sponsoring gemacht, also die Lightning Conf oder Mintgox war jetzt gerade was Neues. Die haben sich auf Gaming im Lightning-Bereich spezialisiert und genau, und das ist das Thema, das uns sehr interessiert, und dabei wollten wir auch Julian eigentlich unterstützen bei der Thematik Relay, also bei diesem Projekt, und das wurde jetzt nicht nur Lightning, sondern ganz generell auch sonst Tipps und Tricks rund um Bitcoin oder Best Practices vielleicht, sollte ich sagen.
Ja, cool. An der Stelle auf jeden Fall auch ein Shoutout von mir nochmal an Puzzle, die nämlich Sponsor waren, als wir damals den Bitcoin-Standard initial verlegt haben. Das hatten damals der Olli Gugger und der Gabriel klar gemacht irgendwie und glaube ich, auf den Tisch gebracht bei euch, bei Puzzle. Und ja, die stehen heute noch vorne im Buch drin. Vielen Dank dafür nochmal. Das war ein super Einsatz.
Ja, gerne. Ich fand das Buch auch super klasse. Also ich bin halt eher von der technischen Seite und es war für mich auch wirklich ein super Buch, mal die wirtschaftliche Seite von Bitcoin besser zu verstehen. Ja. Also haben wir gerne geholfen.
Ich habe halt mal gehört, dass das Schwierigste eigentlich an diesem ganzen Startup war die Finanzierungsrunde. Und das muss ja nicht so einfach gewesen sein. Ich glaube, du wolltest schon fast mal einen Job anfangen wieder, Julian, oder?
Ja, genau. Ich war wirklich so tief unten, dass ich schon fast wieder einen Job angefangen hätte. Nein, wir sind immer noch jetzt am Fundraisen, also wir sind immer noch nicht durch in diesem Thema. Wir haben 1,5 Jahre wirklich eigentlich, also ja, sicher mal ein Jahr ohne irgendwelche finanzielle Mittel haben wir einfach gearbeitet an diesem Projekt, weil wir es cool fanden. Natürlich auch nicht Vollzeit, also wir hatten noch alle unsere Dayjobs und quasi dann bei Nacht haben wir da Konzepte entworfen und entwickelt und ich habe sehr viel, ja, haben wir das Ganze etwas aufgebaut, haben sehr viele so Startup-Competitions gemacht, haben hier und da mal etwas, so ein Sack, kleines Taschengeld vielleicht auch gewonnen mal, aber wirklich, also das ist die all diese Stunden, wenn man die rechnen würde, das ist unglaublich, was wir da eigentlich investiert haben, ohne einen Cent zu sehen. Und dann sind wir aber an einen Punkt gelangt, wo wir das Konzept hatten, den Businessplan hatten, einen MVP hatten, der damals aber noch auf PWA war, also so ein Web-MVP. Ich glaube, Fab, du warst damals schon bei uns im Chat, einer der ersten Tester, und hast, glaub ich, bist auch noch in den Genuss gekommen von diesem crappy PWA-MVP. und ja, das hat sich ja dann ziemlich schnell mal rausgestellt, dass das auf verschiedenen Levels nicht funktionieren kann. Auf PWA, vor allem Security, war ein großes Thema, aber auch UX, UI technisch, das ging einfach überhaupt nicht, oder? Und dann haben wir aber gemerkt, okay, das Konzept funktioniert, also wir haben ein POC, aber wir brauchen da unbedingt eine Mobile App, und das kostet dann wirklich ziemlich mal so eine Mobile App, das kannst du nicht mit by the way machen, also es muss Minimum ein Entwickler fulltime dran sein für 3 Monate, und das war dann das Ziel, dass wir Adam Bilichan, der CTO des Projekts jetzt ist, der jetzt wirklich in 3 Monaten das von null, also mit dem MVP einfach angefangen bis jetzt zum Live-App, das auf beiden App-Stores downloadable ist, das so weit gebracht hat, und der hat Fulltime wirklich 3 Monate, oder? Und das musst du bezahlen können. Und dann haben wir wirklich gemerkt, okay, jetzt brauchen wir eine Finanzierung, und dann haben wir gedacht, ja cool, da gehen wir raus und können da mal 500.000 raisen, ein paar Investoren, kann ja nicht so schwer sein. Es war aber sehr, sehr, sehr schwer. Also es war unglaublich, wirklich. Ich habe mir 3 Monate wirklich den Arsch aufgerissen, habe gefühlt mit jedem Investor in Zürich und Umgebung und in der ganzen Schweiz und mit verschiedenen Venture Capitalists und Business Angels und bla bla bla. Ich hab gefühlt mit über 100 Leuten zu diesem Thema gesprochen und es ist einfach alle, ja, ich habe nur Neins, Neins, Neins gekriegt. Bis ich dann eben an einem Punkt habe, ich sagte, ja, dann geht es auch nicht weiter, dann suche ich mir einen neuen Job. Irgendwie ganz losgelassen hat es mich dann doch nicht. Und ich habe dann glücklicherweise einen Kontakt wirklich überzeugen können, der schon lange auch das Projekt verfolgt hat und der etwas Geld auf der Seite hatte, auch schon eine Karriere hinter sich hatte, war lange bei Swisscom in verschiedenen Managementpositionen und so. Und der hat dann gesagt, okay, was brauchst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche einfach etwas Geld. Ich brauche so vielleicht 20.000 oder so. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich gebe dir mal 10.000 und dann schauen wir mal. Ich habe sicher noch einen Freund da, der vielleicht auch noch 10.000 gibt. Und dann haben wir viel zu viel Prozente der Firma haben wir dann diese 20.000 aufgenommen und waren aber mega happy, weil wir dann wirklich am 1. April starten konnten. Ich konnte einen guten, also nicht einen guten, aber ich konnte zumindest einen Lohn zahlen, dem Adam. Ich selbst habe immer noch bis heute noch keinen Cent aus dem Projekt genommen, aber zumindest Adam konnte wirklich abschalten und fulltime einfach daran entwickeln und mit einem Lohn. Und das hat es eigentlich dann, genau, das war das Schwierigste. Und jetzt sind wir wieder auf Fundraising-Tournee, weil eine App betreiben kostet einfach auch mega viel und wir wollen ja mega viel weiterentwickeln und das braucht eben auch wieder Geld. Und jetzt sind wir wieder am Fundraisen, obwohl ich sagen muss, jetzt, da wir eine Live-App haben, die schon zahlende Kunden hat und so weiter, ist es um einiges einfacher. Und wir können jetzt wirklich auch einiges mehr als 20.000 raisen, aber es ist immer noch hart. Das ist noch ein Job. Wir halten immer noch sehr, sehr viele Absagen. Es ist ja schon ziemlich hart, aber wir bleiben dran.
Für die 20.000, Julian, da hättet ihr einfach zu uns kommen können. Da hätten wir in der Community ein bisschen geraced. Satoshis.
Gute Idee, ja. 20.000 Satoshis vielleicht.
Nächstes Mal weiß ich es, ja.
Aber, also klingt auf jeden Fall spannend. Aber jetzt gehen wir mal drauf ein, wie funktioniert denn das Ganze? Wie stelle ich mir das vor? Also, ihr habt gesagt, im Browser kam es irgendwie nicht so gut. Das bedeutet, ich gehe jetzt in den iOS App Store oder den Google Store, lad mir die App und wie läuft das dann ab? Was passiert? Wie ist so die User Experience?
Genau, du lädst eigentlich die App und unser Ziel war ja einfach wirklich diesen ganzen Scheißprozess, den du normalerweise hast, wenn du irgendwie einen Account erstellst bei einem Online-Exchange irgendwo, Binance oder Coinbase oder whatever, Kraken oder whatever, das ist ein mega langer, mühsamer Prozess, den viele Neulinge gar nicht erst durchmachen, weil die wollen ja nur vielleicht ja mal so 20, 30 Euro oder so in Bitcoin stecken und die wollen den ganzen riesen Prozess nicht machen. Und unser Ziel war wirklich immer, dass du innerhalb von einer Minute, dass wir diesen ganzen Prozess in einer Minute packen können. Mhm. Und heute ist es tatsächlich eigentlich so, dass du die App runterlässt, geht etwa 10 bis 20 Sekunden und dann öffnest du die App, hast so 3 Slides, die du siehst, die dir kurz erklären, was du machen kannst, eben mit Auto-DCA und so. Und dann drückst du Start und dann wird eine Wallet kreiert, das geht wieder vielleicht 10 Sekunden. Und dann hast du ein Dashboard, wo du siehst, ich kann kaufen, verkaufen oder ich kann auch senden und empfangen. Und dann kannst du auf Kaufen klicken und dann öffnet sich eine Tastatur, wo du einen Betrag eingeben kannst, also zum Beispiel 100 Schweizer Franken. Kannst dann sagen, ich will das einmalig, wöchentlich oder monatlich investieren. Und dann kommt noch ein letzter Screen, der dir zeigt, wo du das Geld hinschicken musst. Und wenn du dann diesen Kaufauftrag eigentlich abschließt und in deinem E-Banking dann den entsprechenden Zahlungsauftrag oder eben Dauerauftrag erstellst, dann kann es sich nur noch um ein paar Stunden handeln, bis du deine Bitcoin auf deiner Wallet hast und hast eben dann nicht auf einem Exchange rumliegen, sondern wirklich bei dir auf der Wallet und kannst machen damit, was du willst. Und genau, wenn man schnell ist, hat man das eigentlich in einer Minute geschafft.
Okay, und also verifizieren tue ich das über den Verwendungszweck, ne, von meiner Überweisung.
Genau, richtig. Also das Matching geschieht, indem einfach du gibst deine IBAN an in der App, von wo aus du das Geld schickst, und dann das Matching geschieht eigentlich über das, wenn eben die IBAN stimmt, also die gleiche von das Geld von der gleichen IBAN kommt, wie du in der App angegeben hast, plus der Betrag, der gleiche ist, den du angegeben hast, plus der Verwendungszweck. Genau, dann geht die Transaktion durch, weil wir dann eben so beweisen können, quasi, dass der Sender ist und nicht irgendein anderen Sender. Genau.
Okay, und dann kriege ich die Bitcoins, werden dann gekauft und werden mir auf meine Relay-App geschickt. Das heißt, die Relay-App ist eine Wallet, ne?
Genau.
Das geht jetzt aktuell, wird das nur an eine Adresse geschickt, richtig? Warum ist das so?
Genau, ja, weil es halt wirklich ein MVP ist. Ja? Also wir, eben der Entwickler ist wirklich ein Allrounder, der hat das alles gemacht von UX, UI-Design, das ganze Frontend, das ganze Backend, also wir haben eine eigene Database, die wir auch noch betreiben müssen. Das ist nicht nur die App, ist auch noch etwas hinten dran, also eine Datenbank hinten dran, Datenbankstruktur und eben die ganze API-Integration mit dem Broker, also das ganze Fintech-Zeugs, dass das Geld fließt, und eben auch noch das ganze, die ganzen Bitcoin, JS, Bitcoin Wallet-Themen. Und es ist nicht so, dass wir einen Bitcoin-Spezialisten haben, deswegen kommt jetzt Gabriel dann ins Spiel, der diese Rolle übernimmt, aber man muss sehen, oder dieser Adam, der ist einfach ein Allrounder und der hat Bitcoin-Grundkenntnisse, aber der ist nicht voll der Bitcoin, oder? Und deshalb haben wir uns wirklich beschränkt auf das Einfachste, und das war mitunter jetzt mal wirklich Legacy Address mit Address Reuse, also nur eine Adresse, und wirklich so das Basic mit dem Ziel natürlich, dass wir eben dann auch validieren können am Markt mit diesem MVP, der noch sehr basic ist, aber dass wir sehen können, okay, wollen das die Leute überhaupt oder nicht? Bevor wir jetzt all diese Verbesserungen machen, wollten wir zuerst mal schauen, ja, kann diese App überhaupt am Markt bestehen? Und das hat sich jetzt gezeigt, dass die Antwort ja ist. Also wir haben wirklich sehr gute Zahlen bisher auch und ziemlich gutes Feedback bekommen. Und deshalb investieren wir wirklich jetzt auch mehr Zeit dann in die ganzen Verbesserungen auf Bitcoin-Ebene.
Okay. Ja, das macht Sinn. Wenn du, ja, Markus, sorry, go.
Ich wollte nochmal eigentlich spezifisch auf die App eingehen. Ich kann jetzt nicht irgendwie meine Green Wallet oder irgendeine andere Wallet angeben. Und da wollte ich eben von dir wissen, das hat ja was mit Money Laundering, also das AML, KYC und so zu tun. Ihr könnt es gar nicht machen, einfach vom Gesetz her, oder?
Ja, genau. Das ist so mit wahrscheinlich eine der einzigen Vorgaben, die wir haben, ist, dass wir sicherstellen müssen, dass der Sender des Fiats auch wirklich der Empfänger des Bitcoins ist. Und das können wir nicht sicherstellen, wenn du mit irgendeiner Adresse kommst, dann können wir wie nicht sicherstellen, dass das deine Adresse ist, sondern du könntest dann irgendwie dein Geld in die Seychellen schicken irgendwo, und das ist das, was die Regulatoren nicht wollen, weil man kann sich ja vorstellen, wir sind wie der Bitcoin-ATM einfach digital, und für Bitcoin-ATMs physisch, da gelten genau dieselben Bestimmungen, einfach dass dort du halt physisch an diesem Gerät bist, und deshalb ist wie, und vielfach auch noch mit Kamera wird dann bewiesen, dass die gleiche Person das Geld reinschiebt und auch die Paper Wallet oder den einfach die Bitcoin erhält. Und das ist eigentlich wie die einzige Vorgabe, die wir haben, und darum können wir auch so eben ohne KYC und so weiter operieren, bis zu gewissen Beträgen, die auch wieder gleich sind wie beim Bitcoin-ATM selbst. Und zwar sind es aktuell 5.000 Schweizer Franken oder Euro pro Tag pro User und 100.000 pro Jahr. Und ich glaube, da habt ihr in einem der letzten Podcasts auch noch darüber diskutiert. Ich glaube, ihr wart euch nicht ganz sicher, was die Beträge sind. Das sind wirklich, die Limiten sind ziemlich hoch eigentlich. Also für Retail-Investors reichen die locker aus, eben 5.000 pro Tag und 100.000 pro Jahr. Das sollte eigentlich für die meisten nicht schlecht aufgehen.
Ja, also das sind auf jeden Fall recht hohe Grenzen. Natürlich für solche Whales wie den Markus wird es jetzt vielleicht eng. Aber,
wollte ich gerade eben
aber,
sagen.
Aber man weiß es nicht. Gabriel, du wolltest da noch was ergänzen?
Ich wollte eigentlich einfach was sagen nochmal zum Address Reuse. Und zwar sehe ich ein bisschen ein Problem bei Relay auch. Also das wurde jetzt nicht gesagt, aber Relay kann nicht nur auf quasi Bitcoin kaufen und wieder verkaufen, sondern es kann einfach auch als Wallet genutzt werden, indem man Freunden oder wem auch immer Geld schickt und empfängt. Also es hat auch diese Funktion einer normalen Wallet. Und da finde ich schon, ist es sehr problematisch, wenn man Address Reuse macht, weil jeder, der dir Geld schickt, der kann dann wirklich halt sehen, wie viel Geld du jederzeit eigentlich in deinem Relay-App hast. Mhm. Da habe ich schon den Jungs von Relay ein bisschen die Leviten gelesen und da sind wir jetzt schon dran, dass das relativ schnell dann behoben werden soll. Also ja, das ist einfach nur zum Sagen für die Zuhörer, dass es so privacy-mäßig ist, das eigentlich wahrscheinlich der größte Fehler, den man machen kann, die Adresse zu benutzen. Und jetzt, wenn die Wallet natürlich nur das erlaubt, ist es natürlich unangenehm, ja.
Ja, ich glaube, für die meisten unserer Zuhörer, die schieben dann eh von der Wallet auf Wasabi oder und mixen das dann. Also das würde ich sowieso empfehlen, weil es ja doch, also der Name hängt ja sozusagen an dieser Wallet dran und das ist einfach, ja, also ist die Exchange, da könnten wir ja gleich zum nächsten Punkt kommen, genau. Also wie schaut es denn eigentlich aus, wo steht ihr denn diesem ganzen Prozess? Ihr seid ja als Relay sozusagen ja nicht direkt eine Exchange, sondern da gibt es ja ein paar Steps weiter vorne. Es gibt ja anscheinend eine Exchange, einen Broker und dann kommt ihr. Julian, kannst du das mal erklären, wie das alles funktioniert?
Ja, klar, es ist eigentlich ziemlich einfach. Es geht um diese verschiedenen Layers. Ich vergleiche es vielfach halt mit irgendwie, keine Ahnung, du kannst in ein Geschäft gehen und die verschiedene, also in den Supermarkt gehen und du kannst die verschiedenen Zutaten kaufen und das alles selbst machen. Dann hast du irgendwie Brot, Schinken, Käse und Tomaten und Salat und dann machst du selbst ein Sandwich oder du kaufst halt das Sandwich direkt an der Tanke. Das eine ist ziemlich mühsam und geht lange, ist dafür günstiger und das andere ist etwas teurer und dafür einfach sehr convenient halt und easy und schnell. Und wir sind halt die Tanke mit dem Sandwich, oder? Also wir sind wie die Layer, die am nächsten vom Kunde ist, die einfach das am einfachsten macht. Ich habe wie das Gefühl gehabt, dass es eben das noch mehr braucht. Also es gibt auch schon ähnliche Apps, die es auch sehr einfach machen und die Exchanges selbst sind halt ziemlich mühsam und dort siedeln wir uns eigentlich an. Also der ganze Prozess ist eigentlich in drei Kategorien kann man den unterteilen und die quasi Grundlayer, wenn man Bitcoin kaufen will, dann muss man sich ja irgendwie mal über einen Exchange, also da kann man direkt auf den Exchange, dann ist es eben einfach ziemlich mühsam, muss sich lange registrieren und ein ziemlich komplexes Interface und dafür ist es eben sehr günstig. Und dann gibt es Brokers, die gehen dann einen Schritt weiter dazwischen und die schließen sich normalerweise an verschiedene Exchanges an, also verschiedene Liquidity Pools, zum Beispiel Bitty ist, glaube ich, an 5, 6 verschiedene Exchanges angeschlossen und nimmt natürlich da wieder etwas Geld auch raus, die sind dann teurer, dafür eben einfacher zu benutzen normalerweise und du hast verschiedene Vorteile natürlich, indem dass du weißt, dass die immer den besten Preis machen. Bei einem Exchange hast du einfach den Preis, den die Exchange dir gibt. Die Preise variieren ja aber natürlich von Exchange zu Exchange und der Broker versichert dir eigentlich, dass der schaut, dass der macht Best Execution, also der holt dir den besten Preis für deinen Trade. Plus bei einem Broker ist natürlich die Liquidität immer viel höher. Also wenn du den Trade machst, dann geht der viel schneller durch und du bist eigentlich sicher, egal welchen Betrag, dass du wechseln willst, dass du sehr, sehr schnell eigentlich so einen Treffer quasi hast, einen Trade machen kannst. Und deshalb macht es Sinn, einen Broker zu benutzen. Und wir sind eigentlich wie nochmal das nächste einfache Schicht, wo du eigentlich wirklich bei uns, wir sind dann wiederum mit einer API in den Broker angeschlossen, haben alle Vorteile des Brokers, nur dass wir noch einfacher sind, dass wir eben gar kein KYC und gar keine Registrierung benötigen, weil wir dann wie ein wie ein Bitcoin-ATM sind, der dann einfach hinten dran angeschlossen ist. Und natürlich nehmen wir dann auch noch etwas mehr an Fees weg. Und das ist ja klar, wenn wir klar, dass wir die teuersten sind, dann die Broker sind etwas günstiger und die Exchanges sind am günstigsten, aber überall hast du halt gewisse Vorteile und bei uns hast du halt den Vorteil, dass du eben von der Privacy her und vor allem von der Convenience her natürlich viel besser ist, wenn dir das was wert ist. Und vielen Neulingen ist das eben sowas wert, dass die wirklich auch unsere Gebühren, die ja eher hoch sind vergleichsweise, dass die bezahlen wollen.
Jetzt kamen gerade zwei wichtige Themen dabei raus. Einmal Privacy-KYC in dem Fall und einmal die Fees. Mhm. Kannst du denn mal kurz erklären, was sind denn genau die Fees? Wie setzen sie sich zusammen? Und gibt es da vielleicht auch in Zukunft Potenzial, die vielleicht noch zu optimieren?
Ja, genau. Unsere Flat Fee ist eigentlich 3%. Aktuell haben wir so einen Early User Rabatt, auch von der Community, von der Test Community vorgeschlagen worden, haben wir direkt gemacht, also dass wir bis zum 1. August noch einen 50% Rabatt haben, also zahlst du nur 1,5%, aber normalerweise 3%. Da denken jetzt viele, wow, ist ja mega viel, ist ja mega hoch. Stimmt, wir sind recht hoch, aber die stellen sich halt auch zusammen aus verschiedenen Quellen. Also 1,8% davon ist mal unsere Service Fee, das verdienen wir dran. Da ist noch Potenzial, da können wir auch noch runter, das ist klar. Aber wir haben wie im Moment ist das wie so im Businessplan so das, was wir damit rechnen. Aber da kann man schon auch noch was machen, allenfalls, wenn wir dann mehr Volumen haben. Mhm. Und dann 1,2% ist die Broker-Fee und die wiederum setzt sich nochmal zusammen aus der eben Service-Fee des Brokers, also deren Löhne müssen ja auch irgendwie gezahlt werden. Dann noch der Spread, also der Unterschied vom Preis, den die kaufen und den Preis, für den die den verkaufen. Und das ist so die Trap, also das ist vielfach die Spreads sind vielfach werden mega vergessen und die sind riesig zum Teil. Also so bei Zero Fee Trading Angeboten, die haben Zero Transaction Fee, aber dafür haben sie zum Beispiel zum Teil irgendwie 10% Spread drin. Also die verkaufen die einfach das pro Bitcoin, ein Bitcoin kostet dich dann bis zu irgendwie hunderte von Franken mehr, als es eigentlich aktuell kosten würde.
Das ist wirklich krass. Ja, das sind halt die versteckten Fees, ne, wenn man einen schlechten Spread macht, ja. Da gibt es auch einige Anbieter, die da recht krass unterwegs sind.
Ja, absolut. Und das wissen die Leute nicht. Und das ist wirklich eine Täuschung. Und bei uns ist halt transparent. Wir sagen, ja, wir sind teuer, aber dafür hast du All-Inclusive. Also diese 3% sind eben All-Inclusive-Fee mit den beiden Service-Fees, mit diesem Spread und auch mit der Bitcoin-Network-Fee. Das sei alles inklusive. Ob es da Potenzial gibt? Ja, definitiv. Also wir können, wenn wir mehr Volumen generieren, es hängt wirklich vom Volumen ab, wenn wir mehr Volumen generieren, können wir auch mit unserem Prozentsatz runtergehen, da verdienen wir dann immer noch etwas, auch mit kleinerem Prozent. Plus wir kommen dann natürlich auch in eine bessere Verhandlungsposition mit dem Broker. Wir können sagen, hey, wenn wir diese Millionen Volumen bringen jeden Monat, dann könnt ihr auch was machen am Preis und dann werden die das machen, weil die uns nicht verlieren wollen. Und was auch noch so in Planung ist, ist ein Referral-System. Da werden wir schon ziemlich viel gefragt, so Referral. Viele Leute wollen das App empfehlen und wollen auch etwas dazu verdienen, vor allem halt auch Affiliate-Websites und so im Bitcoin-Bereich. Und da denken wir auch drüber nach, sowas einzuführen wie, okay, die Flat-Fee ist 3%, aber wenn du mit deinem Referral-Code jemand einlädst, und ist für den du einlädst, der kriegt schon mal eine tiefere Fee, zum Beispiel 2,5% statt 3, plus du kriegst dann noch irgendwie einen gewissen Prozentsatz an den Trades, die dieser macht und kannst damit eigentlich auch deine Fees reduzieren. Ich denke so, also wenn wir die Nutzer etwas auch helfen, die App zu promoten, dass sie dafür auch belohnt werden und dann die Fees auch runterbringen können.
Ganz kurz, Julian, also ich finde es ja, dieses Fee-Thema ist für mich gar nicht, steht gar nicht so im Vordergrund. Also ich habe so Erfahrungen gemacht mit neuen Bitcoinern, speziell mit GetBitter, als es das noch gab. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Vorbild für euch sozusagen. Absolut, du bist ja, glaube ich, im Kontakt mit ihm, oder?
Ja, genau, Ruben, haben wir uns ausgetauscht. Ja.
Und ich habe halt so Erfahrungen gemacht mit Leuten, die auf einer Exchange eben Bitcoins kaufen und Leute, die auf so einer App wie eurer oder GetBitter Bitcoins kaufen. Diese Leute, die haben oft jetzt schon eine Hardware-Wallet und die sind es gewohnt, mit ihren Keys umzugehen. Wogegen die anderen noch immer auf einer Exchange wie Coinbase oder Kraken ihre Coins liegen haben. Und das finde ich auch irgendwo das Ethos von Bitcoin, dass die Neuen da direkt reinkommen. Und da spielen für mich die Fees auch nicht die Rolle. Und ich kenne jetzt persönlich zwei Leute, die haben es nicht geschafft, sich an einer Exchange anzumelden. Mit diesem ganzen KYC und du musst ja deinen Führerschein, deinen Pass, ich glaube eine Blutprobe und dann noch, weiß Gott, was du alles dahin schicken musst. Und die haben das nicht geschafft. Ne? Als GetBitter dann down war, haben die zwei Leute es nicht geschafft, sich auf eine Exchange anzumelden. Und das finde ich ja interessant, weil ich kann, also bei GetBitter und bei euch, ich denke mal, das kann man irgendwie so, wenn man jemanden kennt und der will dann Bitcoin investieren, kann man das mal schnell eine Mittagspause in 10 Minuten machen oder 5. Ich glaube, genau. Länger als 5 Minuten dauert es bei euch nicht. Und das ist für mich auch der interessante Punkt an dieser ganzen Geschichte. Und ob das jetzt die Fees 3% sind, ich glaube, das ist nicht so wichtig, weil wenn die an der Exchange sind, dann verlieren die oft 80%, weil sie irgendwie Shitcoins traden. Und da machen diese 3% jetzt nicht den Bock fett.
Ja, das ist eben genau spannend, mit womit du es vergleichst, oder? Also zum Beispiel eben, wir sagen, wir sind der digitale Bitcoin-ATM, ja, und der physische Bitcoin-ATM, was zahlen die Leute da? Ich meine, die haben ein
Bitcoin. 15%.
Genau, die zahlen 10, 15% zum Teil. Und die haben mega die Volumes, also die gut besuchten Bitcoin-ATMs haben bis zu 100.000 Volumen pro Maschine pro Monat zum Teil. Also das wird echt wirklich gebraucht. Und warum? Die zwei Gründe wieder, oder? Die Privacy und die Convenience. Ich glaube, das ist einfach, die Leute sind tatsächlich auch bereit, was dafür zu zahlen. Und wir sind auch bewusst nicht ein, eben wenn du es wieder mit Supermärkten vergleichst, wir sind nicht Aldi und Lidl. Wir sind nicht die Billigen, die riesen Volumen macht, sondern wir sind eher eben der Gourmet-Markt, sag ich jetzt mal, oder keine Ahnung, einfach, ja, die Leute, wir sind auch bewusst etwas teurer und die Leute, die sich das eben leisten möchten, die sind herzlich willkommen und die anderen, ich meine, wenn du wirklich auf den Preis schauen willst, dann sind wir einfach ganz klar auch nicht die richtige Lösung für dich.
Genau, das sehe ich auch so. Aber kommen wir mal zum Fab, du wolltest noch was sagen.
Ja, genau, also du hast gerade, Julian, du hast gerade gesprochen von bessere Privacy etc. Ich sehe zum Beispiel bei gerade den Anfängern, von denen der Markus gesprochen hat, ich sehe da gar nicht unbedingt, dass die ein Problem haben, prinzipiell damit jetzt irgendwie den Ausweis oder dass sie ihre Daten preisgeben, sondern einfach, wie umständlich es ist und wie lange es dauert, oder? Und das ist natürlich schon elegant, wie ihr das KYC-mäßig gelöst habt, muss man wirklich neidlos anerkennen. Aber wie viel besser ist denn die Privacy an sich? Also kannst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, welche Informationen habt ihr denn vom Kunden? Welche Informationen hat der Broker, die Exchange etc.?
Also wir haben wirklich eben, wir werden da manchmal kritisiert, dass wir nicht No-KYC, sondern Light-KYC machen. Stimmt teilweise, aber eben wir selber haben wirklich nur diese zwei Datenpunkte von einem User, und das ist die IBAN und das ist die Wallet Address, die Bitcoin Address, oder? Und das sind beides grundsätzlich eigentlich öffentliche Informationen, die man sowieso irgendwie rausfinden würde und von dem aber man nicht auf die Identität schließen kann. Also wir kennen einfach wirklich unsere Kunden nicht und darum sind wir No-KYC. Dann natürlich, wenn die Transaktion gemacht wird von der Bank, das weiß ja jeder auch selbst, wenn man eine Transaktion bekommt von einer anderen Bank, dann sieht man meistens den Namen, die Adresse und eben die IBAN und den Betrag. Also die Bank des Brokers, die sieht tatsächlich diese Infos. Wir nicht. Wir könnten die natürlich dann auch, wenn wir wollten, könnten wir das auch nachforschen, welche IBAN, welcher Name. Also wir könnten da auch, sie stehen ja auch im Austausch mit dem BT Broker. Also das ist schon ein valider Punkt. Das sind auch so die Diskussionen, KYC, No-KYC. Aber was ich eben auch noch wichtig finde dieser Thematik ist, dass irgendwo durch kennt man den User halt dann eben schon. Klar, eben, da kann man wieder, wie Markus gesagt hat, dann in die CoinJoin, in Mixer und so weiter und dann ist es eigentlich wieder, es sind die Bitcoin wieder ganz privat, wenn man das will. Und aber das ist ein wichtiger Punkt, finde ich einfach auch noch, wo denn die Daten gestored sind. Wem traust du eher deine Daten zu verwalten? Deiner Bank oder einem Startup in deiner neuen App, das jetzt gerade neu rausgekommen ist und das sowieso früher oder später irgendwie vielleicht gehackt wird? Oder? Und wenn wir gehackt sind, dann werden keine E-Mail-Adressen geleakt, dann wird nichts geleakt, dann verliert niemand Geld, sondern du hast eigentlich deine Daten und dein Geld entweder auf deiner Bank oder auf deiner Bitcoin-Wallet und wenn uns etwas passiert deinen Daten und deinen Funds nichts, die sind dann Safu.
Mhm. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, also das wünschen sich natürlich alle, aber wirklich Noob-friendly Bitcoin-Onboarding mit no KYC ist wahrscheinlich aktuell, wahrscheinlich in fast jedem Land auch einfach gar nicht machbar.
Genau, es ist wirklich auch die regulatorischen Rahmenbedingungen in der Schweiz, die das möglich machen, leider ist ja genau GetBitter ist ja genau daran eigentlich nicht gescheitert, aber ja, es war genau das Problem, dass ihre lokale Regierung, mhm, Rechtslegung das einfach nicht erlaubt und bei uns in der Schweiz ist es eben erlaubt, also solange wir in der Schweiz aktiv sind, können wir das so machen. Wir können aber das auch in anderen Ländern anbieten. Das ist eigentlich das Schöne. Also es kann jeder in die Schweiz kommen und ein Bitcoin-ATM benutzen. Und das machen sie ja eigentlich in dem Sinn. Deswegen muss eben auch das Geld auf unser Schweizer Bankkonto überwiesen werden. Und wir können keine Bankkonten jetzt zum Beispiel in Deutschland anlegen, weil sonst würden wir wieder den deutschen E-Mail-Bestimmungen unterliegen. Und die sind viel, viel härter halt als in der Schweiz.
Kannst du mal etwas über GetBitter erzählen, weil du bist ja da in Kontakt. Wieso musste er eigentlich aufgeben? Ich glaube, sein Modell war ja auch ein bisschen anders. Er war ja sozusagen direkt bei der Exchange, glaube ich.
Genau. Und deshalb war er auch etwas günstig, konnte auch günstiger sein. Und deshalb konnte er eben auch das Most Requested Feature bieten, indem man eben seine Cold Wallet direkt angeben kann und seine externe Wallet-Adresse direkt angeben kann. Also der hat eben eigentlich zwei große Unterschiede gehabt zu uns. Einerseits hat der eben Access to the Money. Also wir haben ja nie Zugang zum Geld in keiner Sekunde des Prozesses, sondern nur unser Broker. Und der ist ein lizenzierter Broker und so weiter und so fort. GetBitter hatte halt zeitweise auch das Geld seiner Kunden auf seinem Konto und hätte theoretisch das irgendwo anders hinschicken können. Und das macht ihn halt zu einem Broker. Und er hatte aber keine Broker-Lizenz. Das ist so das, was ihm dann etwas zum Verhängnis geworden ist. Und er hat eben auch nicht diese Regelung berücksichtigt, in dem Sinn, dass er kontrollieren konnte, dass der Sender auch der Empfänger war. Sondern der Sender hat irgendwie Geld geschickt und die Bitcoin, Ruben oder GetBitter hat dann die Bitcoin in eine Wallet-Adresse geschickt, die dieser Mensch angegeben hat. Aber das weiß ich ja nicht, ob diese Wallet-Adresse dann irgendwie in jemand anderem gehört. Oder? Das sind so die zwei Hauptthemen, glaube ich, an denen er etwas gescheitert ist oder an dem die Regulatoren keine Freude hatten und wir haben jetzt irgendwie da einen Workaround halt gemacht mit den Vorteilen, die damit kommen, eben, dass wir das so einfach machen können und mit den Nachteilen halt auch, dass wir eben dann doch etwas teuer sein müssen, weil wir halt auch noch den Broker dazu bezahlen müssen und dass eben wir nicht auf eine externe Wallet direkt Stacking anbieten können, was eben die meisten wollen, ich selber auch, aber das geht eben halt dann nicht.
Also das Problem ist hier ja, dass man das nicht kann, weil man nicht proven kann, dass der Besitzer der Bitcoin-Adresse dass der Zahlende, der das Fiat geschickt hat, auch der Empfänger der Bitcoin ist. Aber das wäre technisch schon möglich, aber dort ist es dann wieder ein bisschen schwierig. Wie bringt man es so hin, dass es dann trotzdem noch einfach ist?
Also einfach nicht noob-friendly, ne?
Genau, das ist dann dort auch das Problem. Aber ich bin eigentlich positiv, dass man das, dass wir das früher oder später auch anbieten werden können mit Relay zusammen. Ja.
Das auch was, das finde ich, das ist ein bisschen in letzter Zeit ein bisschen untergegangen, wird teilweise kritisiert, muss ich aber auch ganz klar sagen, okay, verschiedene Unternehmen positionieren sich natürlich verschieden, oder? Und wenn jetzt jemand sagt, ich will halt Noob-friendly sein, dann hat das halt nicht erste Priorität oder vielleicht sogar auch gar keine Priorität, dass man irgendwie von seiner eigenen Wallet signieren kann. Von dem her verstehe ich da schon irgendwie die Positionierung, klar.
Gibt es eigentlich einen speziellen Grund, Julian, warum eure App noch nicht Open Source ist?
Ja, nein, eigentlich nicht. Also der Grund ist eigentlich mal, wir haben einfach mal gestartet und es gar nicht so große Gedanken darüber gemacht. Und dann ist es natürlich schon für viele Investoren eine Unsicherheit irgendwie, weil die das nicht so verstehen. Das ist eigentlich vor allem das Hauptargument, dass die Investoren, die wollen, dass quasi das IP und der Code einfach close ist, damit das quasi niemand kopieren kann. Und ich denke, bis zu einem gewissen Grad macht das eigentlich auch noch Sinn, weil das erste halbe Jahr oder Jahr vielleicht das close zu halten, das hat, weil wir haben dann schon ein paar innovative Sachen drin, die, wenn wir die jetzt loslassen, wahrscheinlich andere Competitors vielleicht das auch probieren würden und es ist einfach, es gibt mehr Sicherheit mir von der Business-Seite, aber auch den Investoren, wenn wir sagen können, wir haben dann schon wirklich einen Headstart, also wir haben schon ziemlich Vorsprung und eine gute Brand und eine gute Community und Produkt, das mega gut läuft und so und viele zahlende User, dass wir erst dann Teile davon oder sogar die ganze App open sourcen. Aber das ist definitiv auch auf der Roadmap. Und da würde ich vielleicht kurz Gabriel noch was dazu sagen lassen, warum, weil es ist ja so eben das Puzzle ITC, die coole Softwareentwicklungsfirma, die viele eben auch im Open Source und Bitcoin und Lightning Thema macht. Und Gabriel ist eben dort angestellt, dass sie sind tatsächlich auch sie werden teilnehmen an der Finanzierungsrunde, die jetzt gerade läuft, als Investoren. Also es ist noch nicht irgendwie eigentlich offiziell und noch nicht unterschrieben, aber das Commitment ist da. Und eben auch eine coole Bedingung war eigentlich, also es gab wenige Bedingungen, aber eine Bedingung war, dass eben Teile der App zumindest in der nächsten Zeit Open Source werden. Und vielleicht, Gabriel, kannst du kurz sagen, ja, was so wirklich die Idee dahinter ist, warum macht ihr so viel Open Source und warum ist es euch wichtig, dass auch Relay Open Source wird?
Ja, also das ist schon so, bei uns ist das schon der Geist eigentlich, dass wir immer versuchen, Open Source nur zu verwenden und aber auch unsere eigenen Produkte, wenn möglich, zu Open Sourcen. Das ist einfach der Open Source Geist, der bei uns eigentlich beliebt ist. Also viele Leute, die einfach auch zu Puzzle arbeiten kommen, kommen das halt auch, weil sie aus der Open Source Welt kommen. Das hat verschiedene Vorteile natürlich, Open Source zu sein, aber ich finde jetzt gerade bei einem Bitcoin-Projekt ist es noch wichtiger, weil wir haben halt bei Bitcoin diesen ganzen Don't Trust, Verify, eigentlich diese Werte, ne? Und ich finde es einfach unglaublich wichtig, wenn etwas mein Geld, eine App mein Geld verwaltet, dass ich auch nachschauen kann, ob die App wirklich das macht, was sie verspricht. Und das ist einfach, da finde ich zumindest, dass man den Wallet-Teil eigentlich fast open sourcen muss. Und es gibt auch fast keine Wallets, die nicht open source sind. Also, ja, das ist so mein Standpunkt hier.
Ja, macht Sinn. Absolut.
Ja, ihr seid ja, Puzzle ITC ist ja ziemlich bekannt im Space. Man kennt euch von den ganzen Conferences so und auch sehr, sehr beliebt, so wie ich das halt kenne. Und das hört sich auch wieder super an. Ich glaube, da freuen sich viele, dass die App halt jetzt oder viele Teile Open Source sind. Das war auch eine Kritik von mir, wo ich zum Beispiel sage, das ist für mich ein No-Go, wenn so eine App halt nicht Open Source ist. Das würden unsere Zuhörer, glaube ich, auch, da würden wir irgendwie unglaubwürdig rüberkommen, wenn wir dann sowas anpreisen und das wäre dann nicht Open Source. Ja. Da hätten wir auch ein ganz großes Problem.
Also zumindest halt, wenn eine Wallet integriert ist oder der Wallet-Teil, wenn jetzt sowas wie, ich habe es jetzt selber noch nicht probiert, aber sowas wie Swan zum Beispiel, wenn die jetzt eine App zum Beispiel rausbringen würden, da hätte ich jetzt den Anspruch gar nicht, oder? Weil die haben einfach ihr Businessmodell und die Bitcoin schicke ich mir irgendwann auf meine Wallet und dann ist da auch nicht der Anspruch da, aber klar, wenn eine Wallet mit drin ist, dann finde ich das schon auch cool.
Gibt es da irgendwelche, also in Zukunft wollt ihr das eigentlich noch ändern, dass es wirklich auch andere Adressen gibt, dass die Privacy besser wird und dass nicht dann die Wallet Reuse, soll das eigentlich irgendwann mal geändert werden, Gabriel?
Ja, ich glaube, da haben wir schon jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Also das ist weit oben auf der Roadmap, dass man keine Address Reuse mehr machen will. Dabei möchten wir auch die Adresstypen wechseln. Also das sind jetzt Legacy-Adressen und eigentlich habe ich empfohlen, weitgehend auf native SegWit-Adressen zu setzen, also BASH32-Adressen. Das ist leider nicht überall möglich, weil BT, also der Broker hinter Relay, kann unterstützt leider noch keine Native SegWit, aber also eigentlich nur erst Nested SegWit, also die Adressen, die mit 3 anfangen. Ne? Das ist auf jeden Fall weit oben und dann haben wir, was wir auch noch auf der Roadmap weit oben haben, ist dann einfach Batching auf zwei Seiten quasi, also Batching ist halt einfach gut, damit wir die Transaktionskosten nutzen können. Mhm. Und das wollen wir sowohl eigentlich beim Einkaufen haben, also dass die Bitcoin, die ich dann bekomme, wenn ich eingekauft habe, dass das nicht einfach eine Transaktion nur für mich ist, sondern dass quasi die meisten Leute da in der Transaktion drin sind, die bestellt haben an diesem, die eingekauft haben an diesem Tag. Aber dann auch gibt es das Problem, dass man mit der Zeit viele UTXOs als Customer eigentlich in der App viele verschiedene UTXOs hat. Und wenn man die dann ausgeben will, kann dann das auch in einer bösen Überraschung resultieren, weil man einfach zu viele Transaction Fees kriegt, also zahlen muss. Und da haben wir uns auch überlegt, ob man das im Hintergrund eigentlich konsolidieren will oder irgendwie dann ab 20 UTXOs oder so den Benutzer fragen will, ob er die konsolidieren will. Und dann könnte man das mit einer tiefen Fee eigentlich die ganze UTXOs auf eine UTXO dann wieder schicken. Und das wäre dann halt vorteilhaft, weil man da eigentlich keinen Zeitdruck hat. Also wenn man das nur konsolidiert, hat man viele Zeit übrig und wenn man und dann passiert das im Hintergrund und dann, wenn man es ausgeben will, ist es meistens so, ja, das möchte ich jetzt gleich in 3 Blocks confirmed haben und dann macht man das dann nur noch auf einer UTXO und zahlt zwar höhere Fees, aber hat eine kleine Transaktion und deswegen soll es dann nicht so teuer sein.
Ja, jetzt hast du mir echt die Frage schon vorweggenommen, weil das ist ja auch etwas, was viele gefragt haben, wie das mit dem UTXO-Handling ist, weil wenn du jetzt irgendwie wöchentlich 10 Euro kaufst, dann hast du ja immer wieder einen neuen UTXO. Und das Problem, das ihr ja habt, ihr dürft diese Bitcoins ja nicht halten. Ihr könnt jetzt nicht sagen, wir schicken dir erst wieder eine Transaktion, wenn es 100 Euro sind. Also das sonst wärt ihr ja praktisch wieder ein Broker, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig, ja.
Und dadurch, bei kleinen Beträgen, wenn jetzt Leute sagen, sie wollen das wirklich wöchentlich machen, müsst ihr die irgendwie konsolidieren. Das wäre eigentlich meine Frage gewesen. Das hört sich für mich wirklich gut an, dass man zum Beispiel sagt, man macht das dann am Wochenende, wenn die Fees halt auf der Blockchain sehr niedrig sind und konsolidiert wieder alle zusammen. Aber ich fände es automatisch nicht gut. Also ich möchte schon die Info haben, vielleicht auch für neue User mit einfach einer Information, was passiert da, was macht die App und möchte ich das und für wie viel Sets pro Byte möchte ich das machen? Also das würde ich gut finden.
Ja, also das finde ich schon auch ein bisschen gruselig, wenn die App dann im Hintergrund selber meine Bitcoins im Zeug rumschickt, auch wenn ich dann wieder der Empfänger bin. Das ist schon so. Auf der anderen Seite ist es von der User Experience her auch ein bisschen die Frage, Leute, die Bitcoin nicht verstehen, die verstehen dann nicht, ja, was passiert jetzt? Was zur Hölle ist denn das mit dem Konsolidieren und so? Da muss man irgendwie schon einen schlauen Weg finden, ja. Aber ich verstehe genau, was du sagst und ich empfinde das auch so, ja.
Vielleicht mit der, vielleicht mit einem Link zu einer Seite, wo dann Informationen sind, oder vielleicht direkt in der App halt die Informationen, die man sich durchlesen kann. Also dann lernt man vielleicht was. Ist ein schwieriges Thema, ich verstehe schon. Also wenn da sowas gefragt wird und dann kommen dann UTXOs vor und die meisten, die das benutzen, die verstehen nicht, was ein UTXO ist. Also schwieriges Thema. Also ist sicherlich, vielleicht kommt jemand mit einer super guten Lösung. Weiß nicht, vielleicht hat jemand eine Idee von den Zuhörern, was man da machen kann. Dann gab es noch die Frage Lightning, ob es jemals Lightning-Integration gibt. Und meine Frage ist da, macht das überhaupt Sinn?
Ja, aber wir haben zum Beispiel eben genau wegen eigentlich dieser UTXO-Diskussion, die Robin eigentlich auch, Robin Turkey oder wie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber der ist auch, der war auch bei euch ja im Podcast und der ist auch in unserer Community und der hat mich eben direkt angesprochen auf das Thema und das war mir noch gar nicht so bewusst eben dann. Also es war mir irgendwie bewusst, aber es war nicht so riesengroß, also die riesen, sehr, sehr weit oben auf der Prioritätenliste, aber er hat dann wirklich eben den Case gemacht, dass das eben dann sehr, sehr umständlich wird, wenn da Leute ein Jahr lang stacken und dann macht er eine Transaktion und das gibt eine riesen fette Transaktion dann, dass man da irgendwas machen muss und sein Lösungsvorschlag war dann Lightning und ich finde Lightning sowieso mega cool, also wenn wir irgendwie Lightning, ich habe mir dann schon gedacht, wenn wir irgendwie Lightning reinbringen können, dann let's go. Und dann haben wir eben jetzt mit dieser Partnerschaft mit Puzzle, die sich auch wirklich auf Lightning spezialisiert haben, habe ich da gedacht, ja, dann sind wir super positioniert, da mit Lightning was zu machen. Also wir sind mega motiviert, sicher Lightning zu erkunden, was man da machen kann. Und dann, ja, sind wir, Gabriel und ich, mal zusammengesessen, letzte oder vorletzte Woche und haben das mal im Detail angeschaut und vor allem, Gabriel, du kannst wahrscheinlich da jetzt einige Details geben, was so die Herausforderungen sein werden. Es ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber es ist halt schon mega komplex, dass wir das irgendwie sinnvoll reinkriegen.
Ja, also vielleicht doch noch ganz kurz zur Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Ich finde, es gibt ein sehr starkes Pro und ein Contra. Und das Contra, wieso es Lightning nicht braucht, wäre eigentlich, dass es eine Saving-App ist. Also vor allem für Hodler, ne? Die eigentlich nicht Sandwich damit kaufen gehen möchten. Und das Pro ist aber, dass Relay auch erlaubt, sehr kleine Beträge an Bitcoin zu kaufen. Und wenn man einfach einmal pro Woche 10 Euro ausgeben will, dann ist es eben genau wegen diesem UTXO-Problem, fände ich Lightning dann schon wieder sinnvoll. Also ja, es ist kommt auf den Use Case drauf an, für wen es jetzt Sinn macht und für wen nicht irgendwie. Ne? Und dann aber bei der Umsetzung, ja, das ist schon tricky, also sowohl technisch wie aber auch regulatorisch. Also das mit den regulatorischen Auflagen ist eigentlich für mich noch viel schlimmer als das Technische. Aber ich habe eigentlich schon von Anfang an ein bisschen anstreben wollen, dass man nicht Lightning direkt integriert, also dass man keine Lightning-App nachbaut, sondern bereits bestehende Lightning-Apps verwenden würde. Also die quasi, dass man auch wie eine bereits installierte Lightning Wallet verlinken könnte und dann direkt auf diese schicken oder so. Das ist jetzt sehr schwierig zu machen, wenn nicht unmöglich, wenn die Channels private sind. Aber der Weg, wie man das heutzutage oft macht, wäre eigentlich, dass man die Funds hält und dann über LNURL Withdraw jederzeit das Geld abgreifen kann, ne, über Lightning. Nur, das können wir wieder nicht wegen den Regulationen. Also wir dürfen das Geld nicht halten.
Ja, Betty könnte es aber eben schon halten. Also diese Diskussion hatten wir eben bei Lightning und auch bei dem Transaction Batching. Also wir zum Beispiel dürfen keine Transaktionen batchen und wir dürfen eben die Funds in den Channels quasi nicht halten, weil sobald wir Access to the Funds haben, müssten wir eine Lizenz haben. Und die haben wir nicht und das wollen wir eigentlich auch nicht. Aber Bitty als Broker kann das eben schon für eine gewisse Zeit. Also die sind, glaube ich, ein paar Tage, wo die das Geld tatsächlich auch halten dürfen, legal. Also die sind, das zählt dann immer noch als legally non-custodial und sie zählen dann noch nicht als eine Bank, sondern eben nur als Broker, wenn sie nur bis eine gewisse Zeit das Geld halten und aber keine Investitionsentscheidungen und mit diesem Geld keine kein Lending betreiben und so weiter, weil dann werden sie dann wieder in einer anderen Stufe. Aber grundsätzlich, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass das Halten der Funds halt einfach nur bei Bitty geschieht, dann ja, könnten wir vielleicht schon noch einen Weg finden.
Ja, das wäre natürlich sehr vielversprechend, weil ja, bei Lightning muss man halt die Funds einfach off-chain halten, in Lightning halten, damit man sie jederzeit verschicken kann. Und im Moment ist es so, dass wir nur von Bitty nur on-chain erhalten können. Das heißt, man müsste sowieso diese Funds halten, um sie über Lightning, also in einem Channel halten, damit man sie über Lightning verschicken kann. Also ja, das ist so, ist das tricky, ist der schwierige Part hier. Und wenn man das über Bitty machen könnte, natürlich, ja, das wäre super.
Ja, hört sich, für mich ist es wirklich kompliziert. Ich habe noch nie gehört, dass das irgendwie gemacht wird oder dass da jemand mit einer guten Idee kam, aber da könnt ihr euch vielleicht noch was überlegen. Ich habe zurzeit auch keine richtig gute Idee. Aber wenn wir vielleicht nochmal zu dem, zu der To-Do-Liste kommen oder was da jetzt ganz oben steht. Also Julian, du hast ja in der eure Relay-Gruppe hast du geschrieben, für dich steht halt jetzt zurzeit ganz oben die Integration von Dash und Thorn. Wie weit seid ihr da? Wie weit, wann kann ich meinen ersten Thorn kaufen? Oder? Fragen sich ja schon die Leute eigentlich.
Ja, wir sind da in nahem Austausch auch mit Justin. Aber sobald der eigentlich grünes Licht gibt, ja, könnt ihr damit rechnen. Nein, sind ja ein Joke. Eben wie ihr schon gehört habt, haben wir mehr als genug zu tun, das die ganzen Bitcoin-Effizienzsteigerungen hinzukriegen. Und Fokus ist aus verschiedenen Gründen mega wichtig und deshalb bleiben wir sicher Bitcoin, Bitcoin only. Und vielleicht so die wenn du so die Roadmap ansprichst, so die High-Level-Roadmap, was wir eben noch vorhaben, sicher bis zum Ende Jahr, ist eben gerade mit dieser Puzzle-Partnerschaft, sind zwei große Initiativen geplant. Und das eine ist der UX-UI, dass wir wirklich UX-UI nochmal einen großen Schritt vorwärts kommen, weil Puzzle hat auch eine mega gute UX-UI-Abteilung, die uns da helfen wird. Und eben der zweite Stream nennen wir eben so Bitcoin Efficiency Stream, wo wir eben die verschiedenen, manche Sachen sind Low-Hanging Fruits und manche sind etwas komplexer, aber das sind eben Sachen auf der Liste, wie schon angesprochen, eben Segwit, Dash-Adressen, diese UTXO Consolidation, dann Auto-Withdraw zu einem XPub, in dem wir die Pooling Money. Also das ist eben das Poolen, das wir schon angesprochen haben, also all diese und eventuell allenfalls auch Lightning, wenn wir einen Weg finden, also all diese Geschichten sind sicher noch auf dem Plan für Ende Jahr. Das ist so die Haupt-Roadmap, die wir aktuell haben.
Sau cool. Also ich freue mich drauf und bin mal gespannt, wie das weitergeht mit der App und bis jetzt ist es wirklich wieder eine App, die ich Leuten empfehlen kann, die da einfach Neulinge sind und da wieder einsteigen können, ohne dass sie gleich ihre Blutprobe und was auch immer irgendwo hinschicken müssen. Jetzt kommen wir aber zum anderen Punkt, der in der Community auch besprochen wurde. Ich hab ja gelesen, Julian, du bist ja Vegetarier, richtig?
Ja, Flexitarier.
Okay. Also nehmen wir mal an, da gibt es ein Unternehmen im Space, die bieten halt speziell für Vegetarier gute Produkte an. Ja? Mhm. Und das Unternehmen ist klasse und alles. Und jetzt plötzlich stellt das Unternehmen Clemens Tönnies diesen Fleischfabrikanten als Berater ein. Wie wäre das für dich als Kunden so?
keine Ahnung. Ich würde mir wahrscheinlich gar keine Gedanken machen. Solange der Laden noch das verkauft, was ich will, würde ich mir wahrscheinlich, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Außer ich habe wirklich, wirklich einen Hass auf den und der hat wirklich einen Track Record, dass der aus veganen Läden Metzgereien macht, dann würde ich vielleicht.
Du kannst dir ja vorstellen, auf was sie anspielen. Ne? Es gab ja ein bisschen, du hattest ja ein bisschen Trouble auf Twitter. Du bist ja auch nicht nur das CEO, sondern auch die Marketingabteilung. Und,
ja, und jetzt bin ich auch Coinsheller, neuerdings.
Das scheint ja auch ein bisschen ein anstrengender Job zu sein, vor allem auf Twitter. Ja, ich kann dir meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema sagen. Gerne. Ich glaube, es geht ja um die Demelzer Hay auf Twitter, glaube ich, Crypto PhD, also ich nenne sie immer Shitcoin PhD, aber gut, ich bin jetzt kein großer Fan von ihr und so geht es ja wahrscheinlich ganz, ganz vielen Leuten, die ich kenne und auch privat so ein bisschen mit denen Quatsch und die ist jetzt nicht besonders beliebt bei uns. Und das war natürlich eine Nachricht, dass ihr die jetzt als Beraterin stellt, war natürlich speziell von dem Gesichtspunkt her, dass wir uns gefreut haben, dass es jetzt wieder mit, nachdem Get Bitter weg war, wieder eine Firma kommt, die man halt Neulingen empfehlen kann, wo man einfach Stacking Sets machen kann und auch die CSA. Und dann nehmt ihr die als Beraterin. Und ich möchte hier einen Tweet mal vorlesen, den sie mal abgelassen hat. Das war Altcoins that are backed by gold, pegged to fiat currency and private like Mimblewimble and Dashpay have a future. In my opinion, proof of work will not be here in 5 years. There is no way proof of work coins can afford network security without inflation. Lightning is nonsense. Ooh. Ich glaube, mit so einem Tweet halt, ich habe sie halt auf Twitter geblockt, weil ich das halt nicht ertragen kann. Was für mich ist halt, redet ziemlich viel Nonsense. Und ich glaube, vielen anderen ging das auch so und die hatten eh schon Hass auf sie und dann bringt er sie als Beraterin. Ich glaube, das kam nicht besonders gut an. Da haben wahrscheinlich einige auch über die Stränge geschlagen, so von der Kritik her. Ich habe es nicht alles gelesen, aber das ist so meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihr. Willst du was dazu sagen, Julian?
Ja, das habe ich auch gemerkt, dass viele Bitcoin-Maximalisten keine Fans sind von Demelzer. Ich persönlich finde sie mega cool. Aber nicht aus dem Grund, weil sie irgendwelche Shitcoins promotet, was ich eben auch nicht finde, dass sie das macht unbedingt. Aber ich finde sie eigentlich mega cool, weil sie auch sehr lange schon im Bitcoin-Space ist und sehr viel für Bitcoin gemacht hat. Und auch die ganzen Research-Reports, die sie macht, sind auch teilweise über Shitcoins, aber sind sehr viel auch über Bitcoin. Und ich glaube, sie verfolgt einfach wirklich das Ziel, stateless money Realität werden zu lassen. Und sie ist halt nicht ganz so fixiert auf Bitcoin als Lösung, obwohl sie auch privat, und das ist öffentlich, die Mehrheit, also das Asset, das am meisten Platz einnimmt in ihrem Portfolio ist Bitcoin. Also sie ist definitiv, sie sieht Bitcoin als Gewinner aktuell, aber sie hat natürlich einfach Kritik, die man gut finden kann oder nicht. Und ja, aber ich ehrlich gesagt war das eben für mich auch mega, und das tönt jetzt mega unprofessionell. Ich meine, ich mache auch sehr viele Fehler und ich wusste einfach nicht, dass die so verhasst ist in Bitcoin-Kreisen. Das wusste ich einfach schlichtweg nicht, weil ich kenne sie schon relativ lange und wir haben auch schon sehr viel uns ausgetauscht über Bitcoin und so und haben immer mehr gute Gespräche gehabt über Bitcoin. Mir war das nicht so bewusst eigentlich, dass sie so, also dass sie ein Bitcoin-Enemy ist. Ich meine, das ist Schwachsinn, also das sagen ja jetzt viele. Keine Ahnung, mir war das gar nicht klar, ehrlich gesagt. Also das war mega die Überraschung, als da dieser Shitstorm dann auch angefangen hat für mich. Ja, und dann war
also es ist jetzt nicht, weißt Julian, es ist jetzt nicht so öffentlich, aber viele haben sich halt, ich glaube, da hat sich was angestaut, bei vielen anderen auch, und das kam dann jetzt halt heraus. Weil, ja klar, sie hat ja mit ihrer Dash-Community da und so, da war sie halt weg und dann mussten wir uns nicht drum kümmern, aber dann kam sie auf einmal wieder so zum Vorschein mit eurer App, was wir halt nicht so nachvollziehen konnten, dass ihr die da als,
und was sind so
als Beraterin eingestellt
habt. Ja, okay, ja, verstehe ich, ja, das ist spannend. Also was sind denn so die Hauptkritikpunkte, weswegen sie eben wirklich so als Bitcoin-Enemy und als Shitcoin-Ho und was ich da alles gelesen habe? Es war ja mega krass, so mega unter der Gürtellinie zum Teil. Also da muss ich wirklich einen Hass angestaut haben. Was sind
also das weiß ich jetzt, also ich meine, das mit Shitcoin Ho oder was, also das habe ich nicht gelesen, keine Ahnung, das ist natürlich übel, also das sagt mir auch nicht. Aber allein schon jetzt, Lightning ist Nonsense, ja, ich meine, ganz ehrlich, also für jemanden, der halt, und ich unterstelle ja einfach, dass sie halt technisch kein Know-how hat, sowas zu sagen, und das weißt du, das triggert mich halt schon arg, und das hat auch, glaube ich, einige andere arg getriggert.
Ja, was mir jetzt zum Beispiel persönlich schon 2-3 Mal passiert ist, dass ich tatsächlich auf irgendwelche Thesen, die sie aufgestellt hat, wie jetzt solche Tweets, wo sie einfach sagt, Lightning ist Nonsense und Mimblewimble und Dashpay haben eine Zukunft, Proof of Work ist Bullshit, so Sachen. In meinem Fall waren es dann eher so ökonomische Tweets, ich dann aber halt darauf reagiert habe und dann ging es irgendwie 2-3 Mal hin und her. Und wenn dann meiner Meinung nach tatsächlich das darlegende Argument kam, dann war sie einfach weg. Oder das ist jetzt vor kurzem auch wieder passiert. Und dann heißt es aber halt immer, ich hinterfrag immer und keiner gibt mir eine Antwort, so, und ich gebe ihr da zum Teil recht, weil viele einfach nur sagen, GTFO, oder, und ich block dich und ciao. Aber ich habe jetzt auch noch nicht erlebt, dass wenn jemand anfängt, nachzubohren und Antworten zu geben, dass es dann halt irgendwie zu irgendwas führt. Und ja, ich meine, wir kennen den Bitcoin-Space, da hat man halt relativ schnell verloren bei Leuten, die sowas machen. Und wie schon Markus gesagt hat, ich denke, da hat sich einfach was angestaut, ja. Aber also du kannst ja jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, was ist denn so überhaupt jetzt ihre Rolle als Advisor? Der Markus bezeichnet sie immer gern als der weibliche Peter Schiff. Was ist denn so ihre Rolle als Advisor bei euch? Also welchen Einfluss hat sie denn überhaupt? Oder was versprecht ihr euch von ihr als Advisor, sagen wir es so?
Ja, eben, sie empfiehlt einfach die Shitcoins, die wir als nächstes auf die Plattform nehmen. Nein, es ist
wirklich, Touché.
Nein, aber wir haben wirklich eine klare Trennung von eigentlich vier Rollen, die man wie haben kann. Und ich glaube, das ist bei den meisten Startups so. Es gibt das Core-Team, dann gibt es ein Verwaltungsrat, dann gibt es Advisors und dann gibt es Investors. Und der Verwaltungsrat ist so strategisch, hat strategisch allenfalls Einfluss, aber meistens sind da auch die gleichen Leute drin, wie auch im Core-Team. Also zum Beispiel jetzt bei uns bin ich im Verwaltungsrat, also werde ich sein, dann ein anderer Co-Founder und noch Alexi als Verwaltungsratspräsident. Und dann im Core-Team werden wirklich so die Produktentscheidungen getroffen und die Roadmap gemacht, klar zusammen mit Advisors, aber die Entscheidungen werden nur im Core-Team getroffen. Da gibt es Beratung, da gibt es natürlich die Advisors sind eigentlich hier, um Inputs zu geben allenfalls, weil die vielfach einfach auch mehr viel Erfahrung haben und sich Gedanken machen darüber und so. Und die können Inputs geben und vor allem helfen sie aber an Reichweite zu gewinnen, also helfen das Produkt auch zu vermarkten, helfen mit ihrem Netzwerk, helfen Fundraisen, helfen gute Partnerschaften abzuschließen, oder helfen einfach das Produkt oder die Firma größer zu machen, zu helfen, wo sie können. Aber es wird nie einen Einfluss haben, welche Advisors das wir haben, wird nie einen direkten Einfluss auf das Produkt haben können. Überhaupt nicht. Also die Entscheidung, was gemacht wird, passiert im Core-Team und dann geht das Core-Team eigentlich zu den Advisors und fragt nach, ja, kannst du mir hier helfen, kannst du das, kannst du mir hier eine Connection machen, kannst du mir hier irgendwie einen Artikel in einem großen Medienhaus verschaffen und so weiter und so fort, damit man das dann bekannt machen kann. Also da kann ich wirklich sagen, das ist unabhängig von den Advisors, was wir für Produktentscheide treffen. Deshalb eben, wenn wir sagen, wir bleiben Bitcoin-only, und das sagen wir, weil wir einfach als rational das Rationale einfach gut finden, der Fokus, und es gibt einfach die beste Savings-Technology, und die ist aktuell Bitcoin, und dann wollen wir das auch anbieten als Savings-App, und wir haben da auch auf die Community gehört, als wir eben da schon ganz am Anfang mal auch über Crypto und andere Coins nachgedacht haben, haben wir ziemlich klar eigentlich von der Community signalisiert bekommen, dass die nur Bitcoin wollen, und das machen wir jetzt, und daran ändert sich nichts, ob jetzt da ein Advisor rankommt oder nicht.
Gabriel, ich glaube, du wolltest noch was sagen dazu.
Ja, das ist verflogen, also ist nicht mehr so wichtig jetzt. Seid ihr ein bisschen an einem anderen Pfad eingeschlagen.
Achso, ich hätte aber noch vielleicht einen Vorschlag. Also mein Problem ist ja, wenn ich das jetzt irgendjemandem empfehle und würde sagen, Bitcoin-Maximalist, und ich möchte nicht, dass ich, wenn ich das jemandem empfehle, dass dann jetzt irgendwelche Shitcoins da drin sind. Und auch später dann, wo der dann damit nicht klarkommt, weil er halt das Ökonomische und das Ganze nicht versteht. Jetzt empfehle ich ihm das und ihr bringt jetzt irgendwelche Coins da rein, und das würde ich dann nicht cool finden. Aber es gibt ja Shift Crypto, und die haben ja die Bitbox 2, und da gibt es ja zwei Versionen davon. Einmal sozusagen die Bitcoin-Only-Version und dann das Shitcoin-Casino, wo du alles Mögliche drauf packen kannst. Und also ich könnte zum Beispiel damit leben, wenn ihr euch jemals dafür entscheiden solltet, doch jetzt Tron Stacking, was ist das? Sind keine Sets, sondern was ist das? Keine Ahnung, was die da haben. Wenn ihr das irgendwie reinbringen wollt, dass ihr dann sagt, ihr macht eine gesonderte App, ja, Copy ist mein Hobby, benennt es irgendwie um, und da kann man dann irgendwie alles kaufen, und ich kann auch immer Leuten empfehlen, hier Bitcoin only, nehmt die hier. Na? Also damit könnte ich sogar leben, muss ich sagen.
Das ist ein super Vorschlag.
Was hältst du davon?
Super Vorschlag, haben wir auch schon von, glaube ich, Simon in unserer Community, der endlich lange...
Simon ist ja klasse.
Genau, Simon Lutz, der hat genau den Vorschlag gebracht, eigentlich schon vor, ja, ganz am Anfang, wo wir angefangen haben zu programmieren. Also genau, also solche Lösungen gibt es sicher. Also wir verspüren aktuell überhaupt keinen Druck, andere Coins da reinzubringen. Also, aber wenn das mal so weit sein sollte, dann genau, wäre das allenfalls eine gute Lösung.
Jetzt hattest du eben gerade schon gesagt, eben, wenn das mal so weit sein sollte, und du hast auch gesagt, ihr hattet damals auf die Community gehört. Das klingt natürlich jetzt nicht so, als wäre das Bitcoin-only jetzt die fundamentale Überzeugung. Wenn jetzt eure Community 100-mal so groß ist und die sagen, boah, wir wollen aber jetzt unbedingt auch Ethereum haben, bedeutet das, das kommt dann in Frage?
Zum jetzigen Standpunkt nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Community, die am stärksten ist, ist mit Abstand die Bitcoin-Community und eben die Bitcoin-Maximalisten-Community. Und das merken wir auch, dass wir mit dieser App genau die anziehen jetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Aber ja, also nein, also ich auch persönlich halt, ich persönlich meine Überzeugung, also das ist nur ein Teil. Ich bestimme ja nicht über alles. Also ich nehme immer alle Meinungen auch ernst und suche auch aktiv nach Advice, und ich weiß, dass ich nicht alleine gute Entscheidungen treffen kann. Aber ich persönlich bin auch kein Fan von Altcoins. Also ich habe 50-50% Bitcoin und 50% Schweizer Franken, und that's it. Also ich habe praktisch keine. Ich habe noch 2-3 Mini-Bags vielleicht irgendwo rumliegen, aber sonst bin ich auch überzeugt von Bitcoin only. Also ich sehe da auch nicht einen großen Drang, und auch nicht, wenn jetzt da einzelne Interessengruppen fragen nach anderen Coins. Und das passiert natürlich auch schon. Also wir werden sehr viel gefragt, ja, können die später auch mal andere Coins und so raufmachen, und dann sagen wir, technisch gesehen wäre das schon möglich, aber eben wir haben uns aus verschiedenen Argumenten dafür entschieden, das nicht zu machen. Und zwar, wir haben nicht entschieden, weil wir eben dogmatisch dran glauben, dass oder wir einfach irgendwie dogmatische Bitcoin-Believers sind und alles andere ist scheiße, sondern wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt und haben das in Erwägung gezogen, aber es macht halt einfach für uns keinen Sinn, weil wir eine Savings-App sind und nicht eine eben Gambling-App, wo du da kurzfristig irgendwelche ICOs pumpen und dumpen kannst. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine langfristige Investment-App sein, wo die Leute ihre Savings einfach kontinuierlich erhöhen können und ihr Geld sicher ist und bei ihnen ist und eben die ganzen Bitcoin-Values halt auch und ja, und dafür stehe ich sicher, solange ich dabei bin, stehe ich dafür ein und ich glaube auch die Mehrheit vom Team und von der Community aktuell steht dafür ein.
Okay, super. Also jetzt habe ich auch keine Fragen mehr. Und
Gabriel, weil Gabriel ist eigentlich auch, ist noch mehr Bitcoin-Maximalist sicher als ich und auch schon länger dabei. Wie hat es sich zum Beispiel für dich angefühlt? Du warst ja eigentlich schon, du bist ja ziemlich nah am Projekt schon auch und wie ist das dir so ergangen, eben als du gehört hast, dass Demelzer jetzt offiziell dabei, obwohl du wusstest jetzt ja schon, weil Demelzer ist ja faktisch eigentlich seit etwa 4 Monaten schon dabei. Wir haben es jetzt einfach erst das Announcement gemacht, aber sie ist ja schon länger dabei. Aber wie fühlt sich so für dich an, im gleichen Team mit eben einer Shitcoin-PhD?
Ja, also ich war schon ehrlich gesagt überrascht, wie stark da das Sentiment war. Ich konnte verstehen, dass einige nicht zufrieden waren damit, aber ich war überrascht, wie stark es ausfiel. Für mich war es auch ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil man eigentlich an sich ein Projekt hatte, hinter dem sehr viele Bitcoiner stehen könnten, findet man eigentlich, ne? Weil es ist Bitcoin-only und es ermöglicht vielen Leuten auf Bitcoin aufzusteigen, die vielleicht ein bisschen Schwierigkeit haben mit den technischen Details. Und dann einfach trotzdem, das wollte man irgendwie gerade abspringen und das Projekt fast durch den Dreck ziehen, fand ich ein bisschen zu extrem. Grundsätzlich finde ich es gut, dass man die Meinung anbringt und als Bitcoiner sieht man sich ja viel auch eigentlich als jemand, der ein bisschen die anderen auch schützen will vor den vielen Scams, die da draußen sind. Meistens, weil man selbst auch da durch musste, weil man selber niemand gehabt hat, der einem die Situation erklärt hat und dann klang einfach DeFi und Smart Contracts und Proof of Stake und alles klang einfach zu gut. Und ich glaube, da ist auch keine schlechte Intention dahinter, sondern eher der Wille zu helfen, die Leute auf einen Pfad zu bringen, wo sie nicht ihr Geld verlieren. Also von dem her finde ich es im Prinzip eigentlich schon gut, sagen die Leute ihre Meinung, es war einfach schon, aber krass, finde ich, ja. Also was du gerade gesagt hast, Shitcoin-Ho, also das
ja, ist... Ja, genau, solche Sachen. Und ja. Das Krasseste fand ich eben auch, wie das dann auch gerade in die andere Richtung ging, als wir live gegangen sind, haben alle mega die Tweets gemacht und so, ja, ladet euch das App herunter und haben so die Referral-Tweets schon gemacht, das war mega cool, so positive Viralität und dann jetzt haben wir genau dasselbe negativ erlebt. Also wirklich, es gibt immer noch Hashtag Delete Relay, oder? Also wirklich, so wie okay. Delete Coinbase und Delete Facebook gibt es auch Delete Relay und viele haben da wirklich so Tweets, eben alte Tweets wieder hervorgesucht von Demelzer und die und dann Share gemacht und eben ja löscht Relay oder ja, genau, keine Ahnung. Ja.
Ich denke, dass das auch, kein Problem, ich denke, dass auch viele einfach, vor allem die länger schon dabei sind, sind natürlich auch gebrandmarkt oder von Sachen wie Coinbase, wo man sich damals gedacht hat, oh wow, irgendwie das wird's und es ist halt heute das absolute Shitcoin-Casino und auch dort hat man halt damals ganz früh gemerkt, so okay, so die fundamentale Bitcoin-Überzeugung ist wohl offensichtlich nicht da. Das haben jetzt viele damit mit diesem Advisor auch antizipiert. Und dann ging es natürlich los. Ich persönlich muss sagen, ich war auch ein bisschen überrascht davon, wie krass es dann abging, ähnlich wie du, Gabriel. Weil ich dachte halt so, okay, das war jetzt mit Sicherheit kein smarter Move bezüglich Advisory plus Ankündigungszeitpunkt etc. Aber dann dann ging es halt richtig ab, nach dem Motto, man kann es nicht mehr empfehlen, ich lösche es sofort, ist kein Service für mich. Wobei der immer noch Bitcoin-only war, oder? Und immer noch Bitcoin-only ist. Ich kann natürlich verstehen, wenn jetzt Leute für sich sagen, okay, ich spüre da was, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr lange so und deswegen möchte ich es nicht empfehlen und das darf auch jeder für sich so sehen. Aber eben da sofort zu sagen, oh, das ist jetzt eben eine Shitcoin-Crew, fand ich dann auch krass, weil es ja einfach tatsächlich per Definition noch nicht der Fall ist.
Die Frage ist halt, ob das nicht einfach das Internet ist, ne? Das schlägt ja immer in alle Richtungen. Also eine Woche seid ihr halt top und die nächste Woche seid ihr komplett scheiße und das könnt ihr aber dann auch wieder in die andere Richtung drehen. Also ich würde das jetzt, ich würde da jetzt eine Woche warten, dann sind eh andere Themen da und ich glaube, man kann das auch, also man kann die Leute auch wieder ins Boot holen. Speziell jetzt diese Gruppe der Bitcoiner und die. Also für mich persönlich ist es ja nicht gestorben. Ich hab halt ein spezielles Problem eben mit ihr und ich sehe das halt wieder färbt, dass sie halt immer diese Angst verspürt, dass da halt jetzt erstmal die Bitcoin angesprochen werden und dann macht man hier da so zig andere Dinge rein. Aber ich muss auch sagen, nach den paar Interviews, die ich auch von dir gehört habe, Julian, und nachdem heute und nachdem auch jetzt die Jungs vom Puzzle ITC jetzt da im Boot sind, bin ich auch eigentlich positiv überrascht. Also ich glaube, das wird auch was Gutes. Also ich will ja so eine App. Ich will die ja weiterempfehlen. Ich brauche sowas für Jungs, die halt neu einsteigen wollen. Und das ist auf jeden Fall meine App Nummer 1, die ich jetzt empfehlen würde. Also persönlich.
Also ich kann nur von unserer Seite sagen, wir haben schon sehr viel andere Projekte zugestoßen bekommen, ob wir nicht auch das auf Ethereum machen und hier etwas mit Blockchain und so. Und wir, also unser Team wir haben uns schon immer sehr stark gemacht für Bitcoin und wir haben nicht so viel zu sagen bei Relay, aber ich kann schon sagen, wir werden uns mit dem, was wir zu sagen haben, eigentlich schon für Bitcoin einsetzen. Also da könnt ihr auf uns zählen.
Das ist doch mal ein sehr, sehr gutes Schlusswort auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, damit beenden wir das. Heute war ein super Interview. Ich habe die was waren es jetzt, 1,5 Stunden oder wo sind wir?
Ja, 1:20, glaube ich, ungefähr.
Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. War echt cool. Also vielen, vielen Dank, Julian und Gabriel. War echt klasse, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt.
Ja, danke für eure Zeit.
Und, danke euch.
Danke euch.
Und ich hoffe, das wird richtig erfolgreich.
Danke für die Einladung. Ja, es ist wirklich, also auch was ihr macht, übrigens mega, mega gut. Also wir müssen auch schauen, dass wir vielleicht irgendwie zusammenarbeiten können, weil das ganze Education und vor allem im deutschsprachigen Raum ist natürlich einfach, ja, es ist mega wichtig. Und dass ihr euch so spezialisiert darauf, mega cool. Also wenn wir versuchen wirklich auch das zu supporten. Ja, weiter so, keep going.
Ja, vielen Dank, Jungs. Ja, und ich hoffe, es wird erfolgreich. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Macht's gut. Bis dann.
Ciao.